Jesus, wir wollen dir Danke sagen für diesen Abend. Wir wollen dir Danke sagen jetzt für den Lobpreis und wir danken dir jetzt für dein Wort, wovon wir jetzt einfach hören dürfen. Und ja, ich bete einfach, dass du jedes einzelne Herz vorbereitest. Ich bete, dass du mich jetzt auch darauf vorbereitest, dass du mich wirklich ausstattest mit all dem, was ich brauche, um das zu sagen, was heute einfach dran ist. Genau, wir laden dich wirklich in unsere Mitte ein, dass du wirklich das tust, was dir gefällt. Amen. Heute beginnen wir eine neue Predigtreihe. Die Predigtreihe heißt Changed. Für alle, die nicht im Englischen bewandert sind, Veränderung bzw. verändert, wie auch immer, wie man das sagen möchte. Und ich möchte halt einfach mal mit dem Thema beginnen, wo wir sagen wollen, okay, was ist eigentlich der Hintergrund davon, warum wir uns mit dieser Predigtreihe beschäftigen. In den nächsten Wochen werdet ihr dann von verschiedenen was hören, wie Jesus oder der Heilige Geist auch das Leben von Menschen verändert hat. Da werden wir ein Beispiel aus dem Alten Testament hören, ein Beispiel aus dem Neuen Testament und natürlich auch ein Beispiel aus unserer heutigen Zeit, worauf ich mich schon besonders freue, wo jemand hier sein wird und Zeugnis geben wird. Genau, das wird ganz spannend, also verpasst die nächsten Wochen am besten nicht. Genau. Damit ihr die Spannung der heutigen Predigt gut aushalten könnt, möchte ich euch gerne schon mal vorab sagen, dass die Predigt am Ende ein Happy End hat. Genau, das ist immer so ein bisschen entspannt, da sitzt man nicht daher und denkt, boah, ist das so schrecklich. Also es wird ein Happy End haben. Aber ich möchte heute gerne mal mit euch eigentlich über das Einmaleins unseres Glaubens reden, über das Evangelium und was es eigentlich bedeutet. Weil so oft reden wir über irgendwie unseren Glauben, aber wir wissen manchmal gar nicht, okay, was bedeutet das denn wirklich? Wir haben alle, jeder einzelne von uns, eine ganz fürchterliche Ausgangslage in unserem Leben. Und zwar können wir das in Römer 3 in den Versen 12 und 23 lesen und die lese ich euch jetzt mal vor. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Es ist eine ganz schön harte Aussage. Alle Menschen sind abgewichen. Das ist die Ausgangswahrheit für mein Leben und auch für dein Leben. Jeder von uns hat das Ziel komplett verfehlt und wir sind eigentlich an den Maßstäben für unser Leben vorbei. Und das führt dazu, dass der Mensch von Gott getrennt ist. Trennung von dem, der uns das Leben gibt. Der Mensch hat sich gegen Gott aufgelehnt und er hat gedacht, dass er besser weiß, was für einen gut ist. Und wir sind stolz geworden. Deshalb wurden irgendwie Konzepte geschaffen, die uns nicht gut tun. Ich weiß nicht, ob du weißt oder ob du das nicht auch manchmal merkst, warum das uns so schwer fällt, mit Sorgen und Problemen umzugehen, warum die uns wirklich so fertig machen. Der Grund ist ganz einfach, weil du mit deiner Seele gar nicht dafür geschaffen wurdest, dich damit auseinanderzusetzen. Du wurdest dafür geschaffen, eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott im Paradies zu haben. Das male ich euch jetzt hier mal an. Paradies, habe ich gedacht, ich bin ja jetzt nicht der große Künstler. Ich liebe ja die Natur. Und Paradies ist ja, ihr wisst ja, Garten Eden und so weiter und so fort. Das ist eigentlich die Ausgangslage, die Gott für uns gemacht hat. Und er hat uns geschaffen, weil er in dieser Beziehung mit uns leben möchte. Das ist eigentlich die Ausgangslage. Und es war nicht dazu bestimmt, der Mensch, dass er getrennt von Gott leben muss. Und deshalb ist es für uns so wahnsinnig schwer, auch von Gott getrennt zu sein und mit all diesen Folgen, die diese Trennung mit sich bringt, wirklich klarzukommen. Sünde, Schuld und Sorgen waren nie vorgesehen und deshalb können wir auch nicht so, also nicht wirklich damit leben. Und aus diesem Getrenntsein wächst eben die Sünde, daraus wächst das Weinen, daraus wächst der Tod und das Geschrei. Und da musst du nur in deinem Leben schauen. Tränen, die andere wegen dir vergossen haben, da wo du Tränen wegen anderen Menschen vergossen hast, guck doch mal in die Tiefen deines Herzens, wo manchmal Gedanken sind, die niemand kennt und die auch niemand kennen soll, weil du denkst, Hilfe, wenn das irgendwie hervortritt, dann bin ich eigentlich nicht mehr liebenswert. Ich habe Angst davor. Ich bin von Scham geprägt, weil ich so eigentlich nicht sein möchte. Und ich will dir heute wirklich sagen, jeder hat das. Jeder einzelne Mensch hier in diesem Raum hat Bereiche im Leben, wofür man sich schämt, wovor man Angst hat, wo Furcht manchmal da ist und wo wir manchmal nicht wissen, oh Mann, wenn das rauskommt, ja, wie denken dann andere über uns? du bist ein Mensch wie ich und das ist eben die Sünde, die daraus entstanden ist. Und ich will dir heute ganz neu sagen, das ist nicht der Plan Gottes. Ohne den Schöpfer, ohne Gott kommen wir nicht zurecht, weil wir es einfach verbockt haben. Und dann gibt es da noch diese andere Dimension, dass wir einmal ja den Wunsch haben, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Gott ist gerecht, Gott ist heilig, ohne Sünde. Und es kann ganz einfach nichts in seiner Gegenwart bestehen, was ungerecht ist. Du kannst so, wie du bist, nicht in seiner Gegenwart sein. Was passiert denn mit unserer Sünde? Ein Gericht wird kommen. Wisst ihr, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen? Jesus Christus, aufgefahren in Himmel, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist irgendwie so, wow, er ist ein Richter. Da lesen wir manchmal lieber solche Stellen wie Johannes 10, Vers 10, wo davon die Rede ist, dass wir in Jesus die Fülle und den Überfluss haben. Das ist irgendwie schöner, als uns damit auseinanderzusetzen, dass vor uns einmal das Gericht sein wird. Und es ist auch wichtig, dass wir über solche Stellen reden und dass wir auch Menschen da reinbringen und sagen, hey, in Jesus findest du wirklich die Fülle. Aber es gibt eben immer einen Zeitpunkt, wo die Rettung einmal vorbei sein wird. Reinhard Bonke hat einmal gesagt, dass Evangelium ist ein Ultimatum Gottes an eine Welt, deren Zeit abläuft. Fand ich einen ganz krassen Satz. Das Evangelium ist ein Ultimatum Gottes an eine Welt, deren Zeit abläuft. Mit der Wiederkunft von Jesus ist die Zeit der Rettung abgelaufen und dann ist er der Richter. In Römer 2, Vers 16 steht, der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Richter und Retter, diese beiden Begriffe gehören zusammen. Warum bräuchten wir denn einen Retter, wenn es überhaupt keine Folgen hat, wenn es mal kein Gericht gibt? Dann müsste sich Jesus nicht Retter nennen. Das sind einfach zwei Dinge, die sich einander bedingen. Wieso muss ich denn von meinen Wegen umkehren, wenn mein Weg ansonsten nicht in eine absolute Katastrophe laufen würde? Es geht für uns um den Freispruch unserer Schuld. Es geht für uns darum, dass wir wieder in Beziehung treten können mit Jesus. Es geht um Himmel oder Hölle. Und in der Bibel gibt es niemanden, der so viel über die Hölle spricht wie Jesus. Aber er spricht auch immer wieder von der ewigen Herrlichkeit bei ihm und dass es sein Herzenswunsch ist, diese Herrlichkeit mit ihm zu erleben. Wie kommen wir nun raus aus diesem Gericht, was eigentlich wie so ein Hammer über uns hängt? Wie kommen wir da wieder heraus, obwohl wir den Maßstab Gottes in unserem Leben nicht erreicht haben? Johannes 3, Vers 7. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Du kannst nicht mehr der alte Mensch bleiben. Du musst von Neuem geboren werden. Und darum geht auch diese Predigtreihe. Es geht um dein neues Leben. So wie du warst, kannst du mit Gott nicht in Begegnung kommen. Wie geht das? Alles beginnt zuerst mit der Erkenntnis, ich bin total verloren. Hölle, Tod und Teufel sind ein Ergebnis meines Lebens, was bestehen bleibt und was gerecht ist, weil ich voller Sünde bin. Es sei denn, Gott öffnet uns einen Weg der Gnade. Was heißt Gnade? Das sind ja heute so diese ganz frommen Begriffe, die man immer so raushaut. Gnade heißt, dass etwas, was dir zusteht, dich nicht treffen wird. Zum Beispiel das Gericht. Das Gericht steht dir eigentlich zu, aber durch die Gnade Gottes kommst du nicht, wirst du an diesem Gericht nicht scheitern und du wirst nicht verurteilt werden. Im Johannes 3, die Verse 16 bis 17 steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und das ist unser Zustand heute, das ist heute deine Möglichkeit. Es ist ganz klar, es geht um Verlorengehen oder um das ewige Leben. Wie bekommst du das ewige Leben? Durch Errettung. Und wie bekommst du die Errettung? Durch deinen Glauben. Und das Gericht wird für dich ausbleiben. Dein Glaube rettet dich aus dem Gericht. Und dieser Glaube ist nichts, was du dir erarbeiten kannst, wo du irgendwie ganz viel tolle Disziplin irgendwie tun kannst, um dir das zu verdienen. Das ist ein unverdientes Geschenk, was du bekommst. Ich finde es immer so so krass, sich das manchmal so bildlich vor Augen zu führen, was es eigentlich heißt. Ich finde, irgendwie als Mutter sind so Kinder das sensibelste Thema, was man so hat. Und wenn jetzt irgendwie jemand ein Kind von mir entführen würde, das umbringen würde und mit meinem Kind was passieren würde, dann würde ich als Mutter, ich würde den irgendwann treffen, der das getan hat, und dann würde ich sagen, hey, Jesus liebt dich, dir ist all deine Schuld vergeben. Und Jesus ist an deine Stelle reingetreten, um dir diese Schuld abzunehmen. Und das ist so verrückt, und wir sehen immer diese krassen Beispiele, aber das ist genau das in dem, was du in deinem Leben hervorbringst. Da, wo du in Menschen wirklich tiefe Wunden verursacht hast, da, wo du ja mit Gedanken gefüllt warst, die nicht gut waren, da, wo du Versagen in deinem Leben hast, wo Sünde in deinem Leben ist, sagt Jesus, ich will das dir gerne abnehmen, weil ich dich so sehr liebe und ich will, dass wir die Ewigkeit zusammenbringen. Du bist zwar eigentlich verurteilt, aber ich nehme das für dich auf mich. Ihr kennt bestimmt die Geschichte vom verlorenen Schaf, wo Jesus losgeht und sagt, ich suche dieses eine Schaf, ich befreie es und ich lege es auf meine Schulter und trage es nach Hause und veranstalte dann eine Riesenparty. Und so ist diese Party im Himmel über jeden, der genau das erkennt, zu sagen, Jesus, du bist der Einzige, der mein Leben retten kann und ich glaube an dich. Und ich bekenne, dass Schuld in meinem Leben ist und ich bringe sie vor dir. Und ich glaube daran, dass du mir vergeben hast und dass du ein neues Leben für mich hast. Und das Schaf hat in diesem Gleichnis nichts getan. Es hat es einfach geschehen lassen. Und mein Gebet ist es heute, dass es mit dir genauso ist. Vielleicht gerade jetzt in dem Moment, dass auch wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dass du mit dieser Wahrheit konfrontiert wirst, dass es einen Vater im Himmel gibt, der dich liebt und der all deine Schuld wirklich auf sich nehmen möchte, der bei dir anklopft und dich retten will, weil er weiß, dass du ohne die Gnade verloren bist. Gott wurde selbst Mensch und starb am Kreuz den Tod, den er nicht verdient hat, sondern er hat es stellvertretend für dich und für mich gemacht. Und das ist etwas, was unsere Vorstellungen sprengt. Und hier geht es um eine Neuausrichtung unseres Lebens. Und er fordert uns dazu auf und er ermöglicht es auch, weil er sagt, okay, jetzt muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Also wir haben hier, da wo wir eigentlich total glücklich waren mit Gott, wo da so diese Einheit da war, ist durch die Schuld ein ganz tiefer Graben entstanden, wo man eigentlich sagen kann, man kann hier nicht mehr rüberkommen. Es ist eigentlich nicht möglich. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, weil er wollte, dass wir wieder in dieser Liebesbeziehung mit Gott, ich mache das mal als Dreieck, leben können. Und wenn wir durch die Bibel schauen, dann ist es alles von Anfang bis Ende eine ganz, ganz große Liebesgeschichte zwischen dir und Gott. Zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und den Nationen, wo er sagt, ich will, dass meine Kinder wieder mit mir wirklich in Beziehung leben können, dass wir wieder vereint sein können. Und da ist hier in diesem Bereich ist ein ganz großer Schmerz da, dass diese Trennung da war. Und wir gehen mit diesem Ding wirklich sehr leichtfertig oft um, weil wir sagen, wir schmeißen das so weg. Wir bleiben ganz oft trotzdem in dieser Haltung zu sagen, ich mache, was ich will und uns nicht bewusst, was Gott für uns wirklich für ein großes Geschenk am Kreuz getan hat. Die Frage ist wirklich die, ganz oft denken wir mit dem Kreuz, ist alles zu Ende. Jetzt haben wir es geschafft, alles ist vorbei, wir sind erlöst, alles super. Aber die Sache ist die, mit dem Kreuz beginnt erstmal alles, was vorher eigentlich nicht möglich war. Weil was lesen wir in der Bibel? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Alleine durch Jesus ist das möglich. Und alleine durch das Kreuz geht deine Geschichte erst los, dass du sagen kannst, du kannst dieses neue Leben empfangen. Die Sache ist die, es muss ein Herrschaftswechsel stattfinden, weil nicht mehr länger du oder die Finsternis oder was auch immer darf über dich herrschen, sondern Gott will über dein Leben regieren in jedem einzelnen Bereich. Wir lesen im Galater 2, Vers 20, dass Jesus in uns und in dir wirklich lebt. Und das ist, was wir uns bewusst machen müssen, dass all das, auch der Prozess, der dann losgeht, dass wir sagen, wir werden immer mehr an das Bild wirklich verwandelt, wie Gott uns haben möchte, wie er uns geschaffen hat, dass wir wirklich heilig leben. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von ihm, dass wir ein heiliges Leben haben, passiert dadurch, dass Jesus wirklich in uns lebt. Und das steht in Galater 2, Vers 20. Und ich will dir das mal sagen, was das für dich ganz praktisch heißt. Der Jesus, der ein Leben ohne Stress hatte, der lebt in dir. Der Jesus, der es locker schaffte, eine Stunde am Tag zu beten, der es geliebt hat, mit seinem Vater im Himmel Zeit zu haben, der lebt in dir. Der Jesus, der in Vollmacht lehrte, lebt in dir. Der Jesus, der Wunder tat, lebt in dir. Und das ist auch das, was Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun wie ich, weil ich in euch lebe. Und er hat uns den Heiligen Geist geschenkt, der das und dieses Werk in uns tun möchtest. Egal, wo du gerade stehst und egal, was auf dich gerade trifft, Jesus lebt in dir und er kommt mit den Dingen zurecht, die auf dich einprallen. Manchmal sehen wir die Berge vor uns und diese Herausforderungen und den Schmerz und wir denken uns, ich kann es nicht schaffen. Es ist nicht möglich, dass es da jemals in meinem Leben Veränderung geben wird. Und ich will dir heute sagen, Jesus, es ist ein leichtes. Jesus kommt damit zurecht. Und er wird auch diese Widerstände in deinem Leben gebrauchen, um dich in das Bild zu verwandeln, wie er dich haben möchte, wie er dich schon jetzt sieht. Wir gehören nicht mehr länger uns selbst, sondern Jesus. Paulus sagt im Philipperbrief, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, es nicht zu schaffen. Du kannst Sorgen und Nöten in deinem Leben immer wieder sagen, hey, Jesus lebt in mir und ich kann das tun, was ich tun soll, durch den, der mich wirklich mächtig macht und das ist Jesus. Und das ist ein Leben in Freiheit. Das ist das, wo du nicht mehr länger der, was immer auch in der Bibel gesagt wird, du bist nicht mehr länger ein Sklave, der rackern muss, der sich anstrengen muss, der das Ding irgendwie selbst handeln muss, sondern du bist frei. Du bist frei von allen Sorgen, von Nöten und von Ängsten. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass wenn ich ihm gehöre, dann hat er auch das Recht, mir zu sagen, wie ich leben soll. Weil Nachfolge, wenn wir sagen, wir sind Jünger, das ist eine praktisch gelebte Umkehr und die findet immer und immer und immer wieder statt. Und das wird dich immer mehr auf ein neues Level der Freiheit bringen. In Hesekiel 36 steht, dass Gott wirklich das wirken wird, was wir tun sollen, Gott und Mensch zusammen. Das heißt nicht, dass du dich auf deine Couch setzen kannst und sagen kannst, ach, juckt mich alles nicht, was die Menschen hier draußen machen. Ich muss mich auch nicht mehr anstrengen, weil Gott tut ja das Werk in dir. Er will das in dir hervorbringen. Er will dich ausstatten für die Werke, die er in dir wirklich vorbereitet hat. Das ist sein Herzenswunsch. Gott und Mensch zusammen. Ein Theologe, Adolf Schlatter, hat mal gesagt, das Werk Christi schließt das Werk der Christen nicht aus, sondern ermöglicht es. Das Werk Christi schließt das Werk der Christen nicht aus, sondern ermöglicht es. Und ein neues Leben mit Jesus heißt ein Leben in Heiligung. Heiligung ist auch sowas Krasses. Ich habe da noch meine Bibelstelle, was das näher zeigt. Das heißt nämlich, dass du mehr und mehr in Freiheit leben wirst und nicht länger ein Sklave deiner Sünde bist. Jesus möchte dir tatsächlich dieses Leben in Fülle geben. Und in der Taufe bekommen wir genau diesen Zuspruch, dass du eben nicht mehr verurteilt wirst, sondern dass du deine Einwilligung gibst, dich nicht mehr länger von der Sünde in deinem Leben beherrschen zu lassen. Und wie gesagt, mit dem Kreuz beginnt der Prozess der Heiligung. Es ist damit nicht alles erledigt, sondern es ist ein ganz toller Anfang. Wie geschieht das, dass wir immer mehr in sein Bild verwandeln wird? Auch hier gibt es diese drei Schritte und die sind mir ganz besonders wichtig. Erstens, du erkennst, du hast Sünde in deinem Leben. Das ist so ein wichtiger Schritt, dass wir das erkennen. Zweitens, du tust Buße und bittest ihn um Vergebung. Und drittens, du ziehst wirklich dieses neue Kleid an, wie das immer gesagt wird, und du lebst wirklich diese Veränderung. Jesus hat zu dieser Frau gesagt, die Ehebruch getan hat, geh hinfort und sündige nicht mehr. Ihr war bewusst, ich bin schuldig geworden. Er hat ihr Vergebung zugesprochen, aber er hat ihr auch gesagt, geh bitte und sündige nicht mehr. Und wir dürfen diese Vergebung immer und immer wieder auch in Anspruch nehmen. Aber dieser Herzenswunsch zu sagen, ich will nicht mehr länger die Sünde in mir haben, weil ich will nicht von Gott getrennt sein, sondern ich möchte in Einheit mit ihm leben. Und leider haben wir wirklich diese Bedeutung von Buße verloren. Weil Buße bringt wirklich deine Schuld ans Licht, worüber der Teufel keine Macht mehr hat. Das Licht raubt dem Teufel die Macht. Und die Scham ist oft das in unserem Leben, wo wir sagen, wir wollen es verstecken und es muss dunkel bleiben und es darf niemand sehen. Und dadurch hat es so eine große Macht in unserem Leben, dass es uns wirklich gefangen nimmt. Deshalb sucht euch immer wieder Menschen in eurem Leben, wo ihr sagt, ihr bekennt es laut vor denen und lasst euch von denen wirklich Vergebung zusprechen. Ich habe jetzt eine ganz wichtige Bibelstelle. Dani, vielleicht kannst du die mal anzeigen. Und zwar steht die im Epheser 4, 21 bis 32. Die hatten wir erst letztens, aber die ist wirklich ganz, ganz zentral, mit der ich gerne meine letzten Punkte noch sagen möchte. Epheser 4, 21 bis 32. Genau. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werden in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Diese Bibelstelle ist einfach wirklich der absolute Wahnsinn, weil ich finde, dass es für jeden wirklich hier so viel drinsteckt, wo wir herausgefordert sind. Und diese Bibelstelle hat einen ganz wichtigen Auftrag an dich ganz persönlich. Und zwar sagt sie, geb dem Teufel in deinem Raum in deinem Leben keinen Raum. Wie soll das jetzt gehen? Weil Jesus hat doch unsere Schuld getragen. Wie soll das sein? Wir leben immer noch in einer Zwischenzeit. Und irgendwann werden wir bei Gott sein, machen wir hier so Striche drumherum, in seiner Herrlichkeit im Himmel. Und in dieser Zeit hier, in dieser Lebensspanne, befinden wir uns jetzt gerade. Und das ist eine Zeit, wo Jesus zu dir sagt, ich habe den Sieg errungen. Aber von Anfang an hat Jesus immer gesagt, ich will, dass du dich für mich entscheidest, jeden Tag aufs Neue. Ich will nicht, Jesus hätte auch sagen können, okay, ich sterbe irgendwie am Kreuz und alle Menschen sind gerettet und es ist irgendwie das Tolle, ist alles ganz toll. Sondern Jesus hat gesagt, ich bin Sieger und wenn du auf meiner Seite stehst, dann wirst du siegen und dann werden wir die Ewigkeit miteinander verbringen. Aber es ist deine Entscheidung. Und um uns wird immer ein Kampf toben. Und die Sache ist die, wenn du in deinem Leben die Entscheidung getroffen hast, Gott, ich leg dir mein Leben hin, ich glaube an dich, dann spricht er uns das zu. Aber was sagt Jesus zu uns, was er uns für ein Leben geben möchte? Ein Leben in Fülle. Und die Sache ist die, dass das genau das ist, was uns immer wieder geraubt werden soll. Und das ist aber was, wo wir nicht sagen können, okay, entweder Gott regiert in mir oder der Teufel regiert in mir. Ich bin halt so ein Ball, der so hin und her geworfen wird. Sondern du hast einen Auftrag in dem Ganzen, wo einfach gesagt wird, du sollst dem Teufel in deinem Leben keinen Raum geben. Und ich finde, das ist irgendwie was, wo wir auch gerade als Gemeinde immer wieder darauf achten sollen, auch als Gemeinde dem Teufel keinen Raum zu geben. Wir sollen uns nicht durch betrügerische Reden zugrunde richten. Wir sollen gut übereinander reden, wir sollen die Wahrheit zueinander sagen. Wir sollen keinen Zorn haben, weil das Sünde ist und weil das uns immer wieder Raum für den Teufel gibt. Du sollst nicht stehlen, sondern du sollst wirklich mit deinen Händen arbeiten und dir das kaufen, was du mit deinen eigenen Händen erarbeitet hast. Und du sollst deinen Bedürftigen etwas mitgeben. Das ist ein Auftrag an dich. Du sollst es nicht nur für dich nehmen, sondern den Bedürftigen was geben. Du sollst nichts Faules reden. Faul, das ist was, das ist ekelig, wenn du Sachen redest, die nicht gut sind. Sondern du sollst erbauen. Und wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. Und wie können wir ihn betrüben? Indem wir bitter sind, indem wir Wut und Zorn haben, indem wir lästern. Und was ist der Auftrag an uns? Wir sollen miteinander gütig sein. Gütig heißt, wir sollen gut miteinander umgehen. Wir sollen Mitleid miteinander haben und einander vergeben. Das ist der Auftrag an uns. Wir müssen vergeben, wir müssen uns Gutes wünschen und wir müssen Mitleid miteinander empfinden, dass wir mit anderen Menschen durch Höhen und Tiefen unseres Lebens gehen können. Und ich weiß, und das ist genau der Punkt, was ich sage, das betrifft uns alle und es ist, niemand von uns hat es irgendwie alles gecheckt und so weiter und so fort. Aber genau deshalb ist Buße in unserem Leben so wichtig, dass wir das voreinander bekennen, dass wir Buße tun, um wieder die Türen zu schließen, damit der Teufel keinen Raum in unserem Leben hat. Und das ist mir so wichtig, dass Jesus dich mehr und mehr in sein Bild verwandeln kann, einfach weil du mehr und mehr umkehrst und wirklich dir bewusst ist, dass Gott dieses neue Werk in dir tun möchte. Der Teufel möchte, dass die Dinge im Dunkeln bleiben. Aber Jesus möchte, dass die Dinge ans Licht kommen und dass du frei wirst von all der Schuld. Das Witzige ist, dass in dem Vers, wo wir von der Fülle reden, auch der Teufel beschrieben wird. Das ist genau der gleiche Vers. Und da wird beschrieben, dass der Teufel wie ein Dieb kommt, um zu stehlen, um zu lügen und zu betrügen. Und was will er dir stehlen? Deine Freiheit als Kind Gottes. Sein Ziel ist es, dass du wieder Sklave der Sünde wirst. Aber dort, wo du dich immer wieder dazu bekennst, Jesus, dir gehört mein Leben, du bist der, der in mir lebt, du bist es, der in meinem Leben das Werk tut und du den Heiligen Geist immer wieder einlädst, dass dein Leben mit klarem Wasser gefüllt wird, dadurch wirst du ein Segen für andere sein. Ich war bei dem Seminar die Fülle des Heiligen Geistes empfangen, war ich letzte Woche Freitagabend nur da und da war der Pfarrer Thomas Pieler da, der hat dazu geredet. Und er hatte ein ganz tolles Bild, ich wollte es eigentlich mitbringen, habe es jetzt vergessen. Der hatte ein Glas mit schönem, klarem Wasser. Und da war diese Sache, dass wir wirklich eine Quelle sind, die übersprudeln soll und wo unser Umfeld gesegnet werden soll. Und das ist ja was ganz Schönes ist, wenn irgendwie Menschen irgendwie ja von dieser Quelle trinken und irgendwie Jesus begegnen. Und er hat aber gesagt, eben durch diese Dinge kommt ganz viel Dreck rein und dann wird es so ganz schmutziges Wasser. Es wird richtig schmutzig. Und da sagt man sich dann so, oh, hoffentlich tut jetzt das Glas nicht überlaufen, weil das wäre kein Segen für die anderen. Das würde eher Schaden hervorbringen. Wenn da Leute so schmutziges Wasser trinken, das würde eher Krankheiten hervorbringen, wie wirklich was Gesundes, Gutes. Und er hat gesagt, wie passiert es, dass das Wasser wieder klar wird, indem wir immer wieder Buße tun und um Vergebung bitten und er wird immer wieder das Wasser reinigen, dass wir wieder dieses klare Wasser werden. Und ich wünsche mir das für uns, dass das was ist, wonach wir uns ausstrecken. Und es ist was ich dir nochmal zum Ende sagen möchte. Dieses neue Leben kannst nicht du aus deinem Leben hervorbringen. Es ist Jesus, der in dir lebt, der dieses Werk tun möchte. Und er hat dich darauf vorbereitet und er wird dir alles geben, was du brauchst, wenn du dich jeden Tag dazu entscheidest, zu sagen, ich stehe auf und ich will das gute Werk tun, wozu Jesus mich mächtig macht. Wozu er mich wirklich geschaffen hat, es zu tun. Und das ist so eine unglaublich tolle Wahrheit, dass du bist dem Teufel nicht ausgeliefert, sondern Jesus ist in deinem Leben der Sieger und du kannst es über dein Leben bekennen. Und ich möchte zum Abschluss nochmal eine Sache dazu sagen, weil das ist ja, ich finde gerade, wir reden da auch immer wieder drüber, dass unsere Worte prägen immer wieder unser Leben. Und ich will euch bitten, Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ihr sollt eure Feinde lieben. Liebe ist diese ganze Geschichte. Diese ganze Geschichte geschieht aus Liebe. Und Jesus hat dir das Gebot gegeben, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist wirklich die zwei Gebote, wo Jesus gesagt hat, da kann man das alles zusammenfassen. Das andere ist alles nicht so wichtig. Das sind die zwei Dinge, worauf es ankommt. Und womit beginnt das? Dass wir gut über unsere Ehepartner reden. Weil ganz oft fangen wir schon da an, so negativ zu sein, wo wir eigentlich sagen, okay, eigentlich müsste es uns total leicht fallen, doch über unseren Ehepartner gut zu reden. Das heißt nicht, dass du nicht über Dinge reden kannst, wo es schwer ist, aber bringt ihr miteinander die Dinge vor Gott Und könnt ihr den Partner segnen oder ist es eher so wie, ach, ich muss jetzt mal ein bisschen lästern? Und die andere Sache ist die, können wir gut über unsere Freunde reden? Weil das ist genauso eine Sache. Eigentlich muss man doch denken, oh, über Freunde gut reden ist doch voll easy. Aber auch das ist ganz oft angegriffen. Kannst du gut über die Menschen reden, die gerade hier sitzen? Weil Jesus macht es weiter. Er sagt, du sollst die Menschen, die absolut unfair zu dir sind, die sollst du segnen. Die Menschen, die dich am tiefsten getroffen haben, die ungerecht mit dir sind, die sollst du segnen und lieben. Und es ist eine Kultur, die wir entwickeln müssen. Und es beginnt eben mit den nächsten Menschen, die wir haben. Damit geht es los. Und das wird dich dazu stärken, das auch weiter und weiter zu tun, damit du tatsächlich deine Feinde segnen kannst. Und ich wünsche mir wirklich, dass es so, dass wir uns danach ausstrecken und dass wir uns da gegenseitig wirklich ermutigen, dieses neue Leben zu nehmen. Weil am Ende steht die Ewigkeit mit Jesus. Und ich wünsche mir, dass Jesus Sieger ist in eurem Leben und nicht der Teufel. Und dass wir die Türen wirklich schließen, weil Jesus so viel Gutes für dich im Sinn hat. Genau, und wir werden die nächsten Wochen darüber staunen, wie Jesus Menschenleben wirklich verändern konnte. Was er wirklich getan hat, was durch ihn passiert ist. Und ich will dich auch ermutigen, so wie du heute bist, musst du nicht bleiben. Und so wie dein Partner heute ist, muss er nicht bleiben. Und so wie dein Feind heute ist, muss er nicht bleiben, weil Gottes Geschichte geht weiter und Gott ist ein Sieger. Und du darfst für diese Menschen einstehen und beten und für sie kämpfen und Gottes Sieg über ihr Leben aussprechen. Ich möchte gerne noch mit euch beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du eine Liebesgeschichte geschrieben hast und dass wir die in deinem Wort lesen können. Und Jesus, ich will dir Danke sagen, dass wir ganz neu unser Leben unter deine Herrschaft stellen können. Und dass wir ganz neu das verstehen, was du am Kreuz getan hast. Und dass wir verstehen, dass mit diesem Kreuz wirklich ein Anfang gemacht wurde, wo du uns dieses neue Leben geben möchtest. Wo du sagst, ihr seid nicht mehr länger das, was ihr wart, sondern ihr seid ganz neu. Und ich möchte gerne diejenigen dazu einladen, Gebet in Anspruch zu nehmen. Ich werde mich hier vorne hinsetzen. Ihr könnt auch zu jemandem im Raum gehen, dass wenn ihr sagt, ich habe mich noch nie dazu entschieden, Jesus mein Leben zu geben, dann will ich dich dazu einladen, das heute zu tun. Nicht mit dieser Drohung, aber mit diesem Wissen. Jesus ist jemand trotzdem, der sagt, hey, das ist ein Ultimatum. Ich bin Retter und ich bin Richter. Und mein Herzenswunsch ist es, mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Und wir denken manchmal, ach, das sind jetzt noch 50, 60, 70, 80 Jahre. Aber wie oft lesen wir Meldungen, wo das Leben in so jungen Jahren schon vorbei ist? Wo wir dieses Geschenk vom Kreuz nicht einfach so wegwerfen sollten, sondern wo es unsere erste Priorität sein sollte, ich will die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Und ich will dich auch dazu einladen, dass wenn du Buße wirklich tun möchtest, wo du sagst, ich habe das so lange nicht gemacht und ich will neu Jesus einladen in meinem Leben, dass er der Herrscher ist über alle Lebensbereiche, dann tu das. Und such dir wirklich Menschen in deinem Leben, mit denen du das regelmäßig machst, wo Dinge ans Licht kommen und wo du frei werden kannst von der Sünde und von der Scham, die dich gefangen hält. Genau. Danke für eure Aufmerksamkeit.